Eine schlimme Realität. Ihre Eltern arbeiteten im Rotlichtmilieu und die Kindheit war von Missbrauch, Streit und emotionaler Kälte geprägt. Auf der Suche nach Liebe, Akzeptanz und Verständnis verfiel sie den Drogenmissbrauch und esoterischen Praktiken. Kann Gott aus diesen Ketten befreien? Willkommen zu diesem dritten und letzten Teil dieser Serie Gefangenschaft und Heimkehr, wo wir nun den Rest dieser Geschichte von Beas Leben hören werden. Liebe Bea, du warst also 9 Jahre mit Jürgen zusammen, bist mit ihm durch Höhen und Tiefen gegangen, hast mal mehr und mal weniger nach Gottes Willen gefragt. Und durch den Trennungsschmerz hattest du wieder enge Verbindungen mit dem Heiland und wolltest unbedingt wissen, wie dein Leben jetzt weitergehen soll. Und Gott hat dir eine klare Antwort gegeben.
Ja, also wie ich vorhin ja auch schon berichtet habe, dass ich schulisch ja nicht so aufmerksam gewesen bin und damit einfach auch kein Englisch gelernt habe. Aber ich schon, als ich in Sri Lanka gewesen bin, mich das immer sehr, ja, richtig genervt hat, dass ich mit diesen einheimischen Menschen nicht sprechen konnte. Die haben natürlich auch Mickey Maus Englisch gesprochen, aber nicht mal dem bin ich gewachsen gewesen. Und so, ja, bin ich immer irgendwie so der Wunsch, wie kann ich diese Sprache lernen? Und ja, als ich mich dann von Jürgen getrennt habe, habe ich mich dann so mit Freunden unterhalten und eine Freundin von mir hatte mir dann die Idee gegeben, doch einfach mal ein Sabbatjahr zu machen und nach England zu gehen und da die Sprache zu lernen. Mhm. Was ich total verneint habe, weil ich hatte einen Job, ich hatte eine Wohnung und ja, aber es ließ mich einfach nicht los, der Gedanke wirklich, die Sprache zu lernen. Mhm. Sie hatte auch eine Freundin, wo sie schon gleich nachgefragt hatte, ob ich da auch wohnen könnte, ein halbes Jahr bei ihr. Die hatte sofort ja gesagt. Und dann ja, bin ich echt ins Grübeln gekommen und habe so überlegt, wie ich das machen könnte. Aber ich hatte mir wirklich jetzt auch durch die Erfahrung mit dem Jürgen, wollte ich nichts mehr machen, ohne dass Gott da wirklich zustimmt und mir wirklich das Ja-Wort gibt, diesen Schritt zu gehen. Und so habe ich mir jeden Sonntag die Zeit genommen und habe das in Gottes Hände gelegt im Gebet und habe ihn wirklich inständig gebeten, dass er mir wirklich da eine ganz klare Antwort geben möchte, weil ich möchte nichts mehr tun, ohne dass ich sein Ja-Wort habe.
Ja.
Und das ging über mehrere Wochen und wer betet, weiß, dass oftmals seine eigenen Gedanken sehr dominant im Gebet sind. Und so hatte ich dann auch mit dem Jürgen drüber gesprochen und habe gesagt, ja, ich weiß aber nicht, wann Gott wirklich antwortet. Und er hat mir dann die Gewissheit gegeben, wenn Gott wirklich antwortet, dann weiß ich, dass er geantwortet hat. Dann habe ich keinen Zweifel. Ja, und somit betete ich weiter sonntags morgen. Habe das Telefon ausgeschaltet, um wirklich Zeit mit Gott zu haben. Und dann, es war ein Sonntag, ich glaube so eine Viertelstunde, 20 Minuten später, habe ich Gott das vorgelegt und er möge mir doch eine Antwort geben. Und dann kam eine ganz klare Stimme, Bea, geh nach London. Und dann war ich zum Anfang so, ups. Habe ich das gedacht? Nein, das war eine ganz klare Stimme. Dann hatte ich mit dem Jürgen darüber gesprochen und er hat gesagt, das war Gott. Jetzt weißt du, wie klar Gott mit einem sprechen kann. Und dann hatte ich eigentlich auch eine wirklich große Sicherheit, dass das wirklich jetzt mein Weg sein wird.
Schön. Du bist dann also nach London letztendlich.
Genau.
Und bist dann dort auch in eine Adventgemeinde gegangen. Dort gab es 2 nette Schwestern, die dich regelmäßig eingeladen haben, Gott sei Dank. Ja. Und da hast du dann nochmal eine ganz besondere Person kennengelernt.
Ja, ich habe die Sue und die Shirley kennengelernt, die sehr liebevoll, sehr fröhlich, sehr mit Gott verbundene Menschen sind. Und die haben ein bisschen Mitleid mit mir gehabt, weil ich ja eben so in dieser Gemeinde, ja, ohne Familie, ohne da wirklich zuzugehören. Und so haben die sich sehr um mich gekümmert, mich sehr oft Sabbatmittag eingeladen nach der Gemeinde. Die Englischbarriere war schon noch ein bisschen da, also ich konnte mich nicht so mit ihnen unterhalten. Aber wir haben uns verstanden, mhm, und es war wunderschön. Ja, und eines Tages sind wir nachmittags im Garten gesessen und ich will zur Toilette gehen und die Toilette ist besetzt oder das Badezimmer ist besetzt und ich denke, wieso sitzen doch alle draußen? Wer ist denn da jetzt in dem Badezimmer? Und stehe so und warte und auf einmal kommt da ein wunderschöner Mann raus, frisch gebadet mit Bademantel und hat einfach nur so, hi, I am David. Hallo, ein Bär. Ja, und dann, ja, war das so das erste Zusammentreffen, aber Gott hat da wirklich, ja, uns so zusammengeführt, dass wir uns verliebt haben.
Ja, das hört sich ja spannend an. Mhm. Aber du bist ja dann nach einer Zeit wieder zurück nach Hause oder hast London dann verlassen. Wie hat sich eure Beziehung dann weiterentwickelt?
Ja, ich hatte dann einen Antrag von ihm bekommen und wir haben uns alle 4 Wochen gesehen. Aber ich muss vorweg sagen, ich hatte schon, als ich noch in London war, ein Angebot bekommen im Country Life in Basel als Geschäftsführerin, ein Job anzunehmen. Und so haben wir dann wirklich darum gebetet, wo Gott uns hinstellen möchte. Mhm. Und in der Zeit haben wir eine Fernbeziehung geführt. Mhm. Ich habe ihn besucht, er hat mich besucht und dann haben wir die Hochzeit geplant und haben dann auch geplant, nach Basel zu gehen,
okay,
in die Schweiz.
Und da seid ihr dann zusammen hingezogen?
Genau.
Aha. Sehr schön. Endlich seid ihr also zusammen, ihr habt eine glückliche Ehe, der Glaube verbindet euch. Und dann hast du noch eine christliche Arbeitsstelle. Besser kann es ja gar nicht werden, gell? Mhm. Naja, 2 Jahre nach dieser Hochzeit verstarb dein Vater dann aber. Und das hat dich ziemlich aus der Bahn geworfen wieder. Mhm. Konntest du dich denn mit deinem Vater aussprechen, bevor er starb?
Nein, die Möglichkeit hatte ich nicht. Ich hatte immer wieder, als es dann angefangen hat, dass ich wieder mit ihm, als ich erwachsen geworden bin, mit ihm Kontakt aufgenommen. Wir haben immer versucht, so Brocken zu besprechen, was passiert ist, warum er gegangen ist, was in seiner Kindheit passiert ist. Aber so richtig mein Schmerz, dass er auf einmal weg war, ich wollte ihn einfach nicht verletzen. Mhm. Und somit ist das eigentlich nie so zur Sprache gekommen.
Ja.
Er ist dann krank, er war eigentlich immer krank. Er hat immer irgendetwas gehabt, aber da ist er dann wirklich, er hat Prostatakrebs und dann Knochenkrebs bekommen, was dann auch sehr schnell ging. Ich hatte ihn dann im November nochmal besucht. Ich habe viel über Jesus sprechen können mit ihm, aber er ist ja im Internat gewesen zu seiner als er Kind gewesen ist und da ist er von der katholischen Kirche schon sehr geprägt gewesen und hat zu mir einfach mir ganz klar gesagt, das, was ich alles getan habe, das kann Gott mir nicht vergeben. Und ich habe mit vielen Gebeten ihn doch zeigen wollen, dass Gott ein vergebender Gott ist.
Ja.
Aber ja, und dann 4 Monate später konnte er auch nicht mehr sprechen, weil der Krebs auch auf die Stimmbänder gegangen ist. Er hat mir am 27. Februar noch gratuliert per SMS und am 6. März ist er
dann verstorben.
Mein Bruder und ich sind dann sofort nach Hamburg. Und er war noch in seiner Wohnung, lag noch im Bett und seine Freundin, mein Onkel und Freunde wollten sich auch von ihm verabschieden.
Ja.
Ja, und wie immer sind natürlich da auch Drogen im Spiel gewesen. Manche haben Joints geraucht, Alkohol getrunken, Zigaretten geraucht. Also ich war wieder so in diesem alten In der alten Umgebung.
Damit konfrontiert, ne?
Davon, und natürlich mit konfrontiert, wo ich mir eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen, gar nicht solche Gedanken gemacht habe. Mhm. Es war einfach die Traurigkeit, auch so ein bisschen Wut, warum ist er einfach gegangen? Ich hätte noch so gerne mit ihm so viele Dinge besprochen. Weil wir hatten schon, mein Vater und ich, so emotional sind wir uns doch schon sehr verbunden, haben wir uns gefühlt. Wir haben einander verstanden, auch er aus seiner Kindheit, ich aus meiner Kindheit. Aber da war eigentlich noch so viel zu besprechen, aber das kam leider nicht mehr dazu. Mhm. Und an diesem Abend sind einfach so diese traurigen Gefühle einfach so, dass ich das Joint rauchen und dass die Alkohol getrunken haben und ganz laut Musik gemacht haben und so, das ist so ein bisschen an mir vorbeigerauscht. Ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen oder es hat mich nicht gestört oder ich habe nicht überlegt, oh, soll ich jetzt auch wieder rauchen? Also das kam gar nicht so. Mhm. Ich war wirklich sehr mit meinem Vater beschäftigt, gedanklich, gefühlsmäßig. Mhm. Ja, und dann haben wir zusammen gesessen. Es wurde gelacht, es wurde geweint, es wurden schöne Dinge erzählt, die Erfahrungen, die wir mit meinem Vater gemacht haben. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass ich eine Zigarette ausgemacht habe. Hm. Und war ganz erschrocken und habe gedacht, woher kam jetzt die Zigarette? Wieso mache ich eine Zigarette aus? Hatte so den Geschmacksknospen, dass es wirklich nach Tabak geschmeckt hat.
Ja,
und
ja.
War ganz, ganz ja, komplex, dass ich da jetzt wirklich unbewusst eine Zigarette geraucht habe. Hm. Aber es dauerte nicht lange und ich habe auch die zweite Zigarette bewusst geraucht. Mhm. Und dann habe ich auch ein Glas Wein getrunken und ja.
Ja, dann fing das wieder an. Wir Menschen machen es uns oft selber ein bisschen schwer auch, ne? Gott hat uns schon geraten, habt nicht lieb die Welt, noch was in ihr ist. Wieder ging es auf deinem Lebensweg ziemlich steil bergab und auch dein Mann hatte dann leider nicht die Kraft, sich dagegen zu stemmen. Auch er wurde mitgerissen. Wie hat euer Leben dann weiter ausgesehen?
Ja, ich muss dazu sagen, mein Mann ist eben halt in einem christlichen Elternhaus groß geworden, aber hat die Gemeinde auch verlassen, hat auch Alkohol und Zigaretten. Aber für mich hat er das alles aufgegeben und hat gewusst, dass wenn er diesen Weg mit mir und mit Gott geht, dass das nicht dazugehört.
Ja.
Aber dadurch, dass ich das jetzt von Hamburg einfach mitgebracht habe und nicht aufgehört habe, hat es ihm natürlich, ist es ihm auch nicht so ganz einfach gefallen, das zu lassen. Und somit hat er auch mit dem Rauchen wieder begonnen. Ich konnte mich gar nicht mehr mit diesem christlichen Reformhaus identifizieren. Ich habe mich da nicht mehr zugehörig gefühlt, weil ich einfach nicht so gelebt habe für das, was wir von der Gesundheitsbotschaft wirklich präsentieren sollten. So habe ich gekündigt. Mein Mann hat da schon auch noch ein bisschen ausgeholfen in der Küche. Wir hatten auch ein Restaurant dabei. Und so bin ich erstmal zu Hause geblieben. Bin auch dann, wenn meine Familie mich besucht hat, auch mit Marihuana sehr oft rückfällig geworden. Hab's selbst nicht für mich alleine konsumiert, aber doch bin ich immer wieder ja, rückfällig geworden. Und das Rauchen und das Alkoholtrinken wurde einfach als Normalität. Es gab zwar immer so einen kleinen Fleck in dir, der gesagt hat, das ist nicht gut.
Ja.
Mein Mann und ich sind schon auch regelmäßig noch in die Gemeinde gegangen, aber wir sind eigentlich fleischliche Namenschristen gewesen.
Du hast, nachdem du im Reformhaus gekündigt hast, hast du dann nochmal einen anderen Berufsweg auch wieder eingeschlagen?
Ja, ich wusste, dass es ja nicht so weitergeht und dass ich noch was machen möchte. Und dann habe ich eine Ausbildung als Sportinstructor gemacht bei Kisa Training, was mir sehr viel Spaß gebracht hat. Also ich bin ganz normal als Instructor ausgebildet worden und habe dann auch mehrere Jahre als Instructor gearbeitet, bin auch sehr erfolgreich gewesen und bin dann zur Betriebsleiterin gewählt worden.
Ja, und dadurch, dass du da auch viel Lob und Anerkennung in diesem neuen Job bekommen hast, ging es dir natürlich äußerlich vielleicht ein bisschen gut, aber wie du schon sagtest, in der Gemeinde wart ihr dann auch zwar noch regelmäßig, aber auch nicht mehr so regelmäßig. Und dann kommt noch dazu, dass deine Mutter wieder präsent einen Platz in deinem Leben eingenommen hat. Wie kam es dazu?
Ja, sie hatte vorher schon, haben wir immer wieder zusammen telefoniert und ich habe mich einfach verantwortlich für sie gefühlt und bin da auch sehr nachgegangen, wenn ich sie telefonisch nicht erreicht habe und bin eigentlich auch immer sehr besorgt und traurig gewesen, wenn ich sie nicht erreicht habe. Und ja, ich glaube, es war ein Donnerstag oder ein Freitag, habe ich sie wieder nicht erreicht gehabt. Und ich habe in meinem Leben nicht so viel Fernsehen geguckt, aber wie so viele Frauen, den Film Pretty Woman, den habe ich sehr intensiv geguckt und auch mehrere Male und meine Mama darin eben halt oftmals gesehen, wo es ja auch um Prostitution geht und dass es da einen Prinzen gibt, der diese Prostituierte rauskauft. Und ich habe immer so für meine Mutter das gewünscht, dass es da doch einen Mann geben wird, weil sie hatte sich dann auch von ihrem Partner, also von meinem Stiefvater getrennt. Und der musste ins Gefängnis, ist mit vielen Drogen erwischt worden. Und dann hat meine Mutter einfach gesagt, auf diesem Pulverfass will sie nicht mehr sitzen bleiben. Und so ist sie dann allein gewesen. Und ich habe mir dann einfach immer gewünscht, so dass ich habe sie auch für sie gebetet und dass sie irgendwie dort einen Weg findet da raus. Aber für mich, ich hatte wirklich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt wirklich ein lieber Mann, der sie rauskauft, oder sie wird sich das Leben nehmen. Weil meine Mutter natürlich schon auch sehr unglücklich gewesen ist.
Du hast sie dann auch später in deine Nähe geholt, dass sie bei euch in der Umgebung gewohnt hat?
Ja, ich weiß noch, dass ich eines Sabbats, wo ich sie wirklich wieder länger nicht erreicht hatte, mir sehr, sehr große Sorgen gemacht habe und auch gebetet habe, dass ich doch da irgendwie was tun kann. Aber mir waren irgendwie die Hände so gebunden, weil das ist einfach ein Milieu, da geht man nicht einfach so raus. Da ist man ja, wie man auch nicht einfach einen Job loslässt und sagt, jetzt habe ich kein Geld mehr. Und dann bin ich in die Gemeinde, auf dem Weg in die Gemeinde, die Fahrt, da habe ich auf einmal gedacht, warum holst du sie nicht zu dir? Und war ein bisschen überrascht über diesen Gedankengang, weil den hatte ich vorher nie für möglich gehalten, dass meine Mutter in meine Nähe ziehen würde. Aber es ließ mich auch während dem Gottesdienst überhaupt nicht los. Ich konnte eigentlich gar nicht abwarten, dass der Gottesdienst endlich zu Ende ist und ich nach Hause und sie versuche anzurufen und ihr diese Idee mitzuteilen. Das habe ich dann auch so getan. Wir sind nach Hause. Ich habe sie angerufen, habe sie dann auch erreicht und ihr das gesagt und sie dann so, ach Quatsch, auf welche Ideen kommst du denn da? Aber am Sonntag Abend rief sie mich zurück und sagt, ich möchte gerne zu euch ziehen.
Schön.
Und das hat Gott so schnell möglich gemacht. Innerhalb von 4 Wochen hat sie, also ich hatte an dem Abend gleich in die Zeitung geguckt, ins Internet geguckt und habe gleich eine Wohnung für sie gefunden. Und 4 Wochen später war sie da.
Das hat Gott wieder
nach Konstanz.
Schön so gemacht. Ne? Ja. Hast du deine Mutter denn nie übel genommen, dass die sich so vernachlässigt hat?
Doch, sicherlich ist da schon auch Wut gewesen und Ungerechtigkeit, was man da gespürt hat. Aber als ich erfahren habe, was meine Mutter für ein Leben oder für ein kindliches oder in ihrer Kindheit für ein Leben geführt hat und in welches Milieu sie dann gehen musste oder gegangen ist, habe ich eigentlich sehr viel Mitleid mit ihr verspürt. Natürlich habe ich auch später, als ich dann Christ geworden bin, immer den Wunsch verspürt, dass wir das alles mal so aufarbeiten und sie mir auch so ein bisschen das Gefühl gibt, dass es ihr leid tut, dass ich so eine Kindheit haben musste. Aber die Möglichkeit hat es nicht gegeben. Und sie hat es auch nicht so, sie hat eigentlich nicht aufgehört, so forsch und so hart zu mir zu sein. Manchmal ist sogar mein Mann zu ihr und hat gesagt, warum bist du so hart zu der Bär? Warum bist du nicht mal lieb? Warum nimmst du sie nicht mal in den Arm? Und dann hat sie immer nur einfach so, ach, was redest du denn da? Sie konnte es irgendwie so emotional nicht so richtig annehmen. Sie hat dann auch so durchs Cortison, was ich durch für meine Haut eh bekommen musste, habe ich immer so ein bisschen so vom Gewicht her auch, das ist ja wasserbindend, bin ich immer so ein bisschen auch pummeliger gewesen. Und das hat sie mir immer so sehr so, boah, bist aber schon ganz schön dick wieder geworden. So. Und da musste ich ihr eigentlich, ich weiß nicht wie oft, immer wieder erklären, Mami, ich nehme Medikamente, damit es meiner Haut besser geht. Und das macht das. Du siehst, was ich esse. Ich esse nicht viel. Ich habe ganz normal die Bulimie. Hat Gott mich ja davon befreit. Ich hatte da eigentlich keine Essstörung mehr. Und aber das, weiß ich nicht, das war für sie nicht so, das konnte sie irgendwie nicht so annehmen. Auch wollte ich natürlich schon, dass sie auch den Weg zu Gott findet.
Ja.
Aber sie ist sehr verschlossen gewesen.
Hat sich nie interessiert für den Glauben?
Interessiert will ich nicht sagen, weil sie ja schon gesehen hat, wie es mein Leben verändert hat. Und ich glaube, tief in ihrem Herzen hat sie schon gesehen, dass es gut ist, welchen Weg ich eingeschlagen habe.
Konntest du aber mit deiner Kindheit dann irgendwann Frieden schließen?
Ja, Gott hat mir, also ich habe ihn sehr gebeten, dass ich eben, ob es von meinem Vater, von meiner Mutter, von meinem Opa, all diese Dinge, die ich erlebt habe, dass ich wirklich Frieden in mir habe und nicht das immer wieder fühlen muss, nicht immer wieder diesen Schmerz, dass ich es nicht wert bin, dass ich zu wenig bin, dass ich nicht geliebt bin, dass ich nicht korrekt bin, so wie ich bin. Das wollte ich einfach nicht. Das war für mich so schon auch schmerzhaft. Und Gott hat mir einfach schon auch so die Kraft und auch eine Sichtweise geschenkt, zu sehen, dass ich, wenn ich ans Kreuz gesehen habe, was Jesus für mich getan hat, und wie er ausgesprochen hat, Gott vergebe ihnen, denn sie wussten nicht, was sie tun. Und das habe ich dann auch getan. Ich konnte wirklich sagen, Gott vergib meinen Opa, denn er wusste nicht, was er tut. Amen. Und damit ja, hat es sich leichter angefühlt. Und heute habe ich auch meiner Mutter, ganz besonders meiner Mutter gegenüber, die jetzt leider vor 2 Jahren verstorben ist, kein Groll, eigentlich mehr Verständnis und Traurigkeit, dass sie den Weg zu Jesus nicht gefunden hat.
Ich bin nur dankbar, dass wir auch diese Situation alles in Gottes Händen lassen dürfen und dass er gerecht richtet am Ende. Wie das wirklich dann aussieht, das wissen wir nicht. Na, das wissen wir nicht, aber wir dürfen vertrauen, dass Gott das weiß und dass er liebevoll und gerecht richtet.
Genau.
Ja, das werden wir noch dann erfahren.
Genau.
Ja, Bea, ich möchte nochmal zurückgehen auf diese Situation. Du hast ja dann als Fitness-Instructor gearbeitet, auch dort in diesem Unternehmen, ja. Warst auch wieder ziemlich erfolgreich. Und dann, wenn aber deine Mutter und dein Bruder zu Besuch waren oder in deiner Nähe waren, haben sie nie wirklich Rücksicht drauf genommen, dass du nichts mit Drogen zu tun haben wolltest. Und so wurdest du immer wieder verleitet, auch Marihuana zu rauchen und Alkohol zu trinken, vor allem wenn du emotional schwach warst. Ne? War schwierig zu widerstehen. Und so bist du mehr oder weniger wieder in dieses Gefängnis reingerutscht, ne? Aus dem du nicht alleine herauskamst. Was ist denn da passiert?
Ja, meine Mutter und mein Bruder, mehr meine Mutter auch, haben mich natürlich oder uns sehr oft besucht. Auch durch unseren oder durch meinen Stiefsohn, der dann auch zu uns gezogen ist. Nach 2 Jahren, als wir dann in die Schweiz gezogen sind. Und da ist meine Mutter natürlich auch Oma gewesen und somit war sie auch häufiger bei uns. Mein Bruder hat uns häufiger besucht. Und für sie ist, wo ich wirklich oftmals mich gefragt hat, wie meine Mutter in ihrer Situation mit dieser Vergangenheit den Drogen auch immer wieder absagen konnte. Sie hat ja dann nie wieder irgendwie gekokst oder so. Sie hat mal ein Glas Sekt getrunken, aber wenn sie zu Hause alleine war, so hat sie mit Alkohol, mit Drogen eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Wo sie die Schwäche so ein bisschen hatte, war mit Zigaretten, aber sonst hat sie einfach doch schon einen starken Charakter gehabt. Mhm. Aber wenn sie dann zu uns gekommen sind, war immer auch so ein bisschen Freude. Man ist als Familie zusammen und da war dann so eine Normalität, dass man da auch Joints raucht und Alkohol trinkt und Fleisch isst. Und ich bin mit denen einfach immer konfrontiert worden. Und ich habe eigentlich beiden auch immer so diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, dass ich wirklich ein Suchtpotenzial in mir habe und Gott mir hilft, dem zu widerstehen. Aber wenn es auf dem silbernen Tablett immer wieder vor dir liegt, ist es in deiner Schwachheit schon auch schwer, da zu widerstehen. Weil dieses Marihuana hat mir natürlich auch viel Frieden, viel Ruhe auch für meine Haut gegeben. Und da war es schon immer sehr, sehr schwer zu widerstehen. Auch wenn ich Gott darum gebeten habe, habe ich es doch eigentlich auch wollen.
Du hattest ja bei deiner Arbeit auch ziemlich viel zu tun, oder? Bei deiner neuen Arbeit?
Ja, ich bin sehr erfolgreich gewesen, dass man mich zum Betriebsleiter gemacht hat. Und das war für mich alles ganz, ganz neu. Ich hätte nie mir vorstellen können, als Hauptschüler mal Betriebsleiter ein Unternehmen führen zu dürfen mit gar keinen Qualitäten oder gar keinen Ausbildungston. Und somit bin ich doch durch Gottes Hilfe sehr erfolgreich gewesen. Habe dann auch angefangen, wirklich sehr, sehr viel zu arbeiten. Umso mehr ich gearbeitet habe, umso mehr Bestätigung habe ich bekommen. Umso mehr hat man nach mir gefragt. Ich musste an andere Zentren gehen, um andere eben auszubilden im Verkauf von Abos. Und das hat mich natürlich, hat mir ein Gefühl gegeben, ja, ich kann was, ich bin was und ich bin erfolgreich. Aber ich bin doch, dann habe ich mit mir dann wirklich, bin ich mit mir nicht gut umgegangen und habe einfach zu viel gearbeitet. Ich habe 6 Tage die Woche 12 bis 15 Stunden gearbeitet. Bin sehr erfolgreich gewesen. Aber der Alkohol, die Zigaretten, ich kann wirklich sagen, heute, ich bin nie Alkoholikerin gewesen. Ich musste nicht aufstehen und Alkohol trinken. Aber wenn ich dann doch abends nach Hause gekommen bin, habe ich es schon toll gefunden, um diese Ruhe zu finden. Es war immer so ein Wechsel. Entweder ich habe Marihuana geraucht oder ich habe was, wenn ich kein Marihuana hatte, dann habe ich
was getrunken.
Und
du hast halt viel gearbeitet, teilweise 10 bis 15 Stunden am Tag. Ja, und es ist alles so gelaufen, auf Hochtouren sozusagen, bis eines Tages was passierte, was sich dann ausbremste.
Ich habe Herzrasen bekommen. Dann habe ich Schlafstörungen und dann hat mein Mann eben auch wirklich zu mir gesagt, so geht es nicht, du musst morgen früh zum Arzt gehen und das untersuchen lassen. Das habe ich dann auch getan. Der hat dann sofort gesagt, in die Klinik, schwerste Burnout. Dann bin ich in die Klinik gekommen und wurde von meinem Arbeitgeber wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen. Also hatte ich den Job verloren und war 3 Monate in einer offenen Psychiatrie.
Hast du da
psychosomatischen Klinik.
Ja, also dein Arbeitgeber hat dich dann fallen lassen. Ne? Du warst dann in der Klinik, dein Aufenthalt war irgendwann zu Ende, ihr wart wieder zu Hause. Und dann ist irgendwas passiert, das eine Umkehr wieder gebracht hat in euer Leben.
Ja, wir hatten einfach Freundschaften, nicht mehr in der Gemeinde, sondern wir haben eigentlich nur Freunde gehabt, die in der Welt gelebt haben, mit Gott nichts zu tun hatten. Wir haben viele Partys gefeiert. Gott ist zwar immer vorgekommen, wir haben immer versucht zu missionieren, um wahrscheinlich auch so eine Entschuldigung zu finden, was wir eigentlich für ein Leben führen. Und dann hatten wir, das weiß ich noch, Ostern, eine Gartenparty. ja, veranstaltet, wo wir viele eingeladen haben und wo wirklich massiv getrunken worden ist, geraucht. Ich habe auch noch heimlich Joints geraucht, das hat gar keiner mitgekriegt. Und als man dann schlafen gegangen ist und ich morgens aufgewacht bin, habe ich gesagt, das geht nicht. Ich habe meinen Mann geweckt, heulend, weinend und habe gesagt, das will ich nicht. Das ist kein Leben, was wir führen sollten. Mhm. Und dann haben wir uns beide entschieden,
so geht's nicht mehr.
So geht's nicht. Und haben es Gott wirklich auch vorgelegt. Am nächsten Tag haben wir alle Zigaretten, jeden Alkoholtropfen, der noch da war, vernichtet und haben im Gebet unser Leben neu übergeben.
Hm. Amen. Oft machen wir uns das ja selbst auch so schwer, ne, und laufen immer wieder vor Gott weg. Aber ihr habt es dann erkannt, ihr habt euren Lebensstil bereut, ihr seid vor Gott gegangen und habt gebetet, ja. Und dann ist in euch beiden auch der Wunsch entstanden, ganz mit diesen Gewohnheiten zu brechen und lieber aufs Land zu ziehen und ganz für Gott zu arbeiten. Kannst du mir ganz knapp, ganz kurz erzählen, wie Gott das geführt hat?
Ja, wir hatten einfach den Wunsch, wirklich auch ganz für Gott da zu sein. Nicht mehr in seinem eigenen Umfeld so zu sein und so weiterzuleben. Und haben darum gebeten, dass Gott uns sendet, dass Gott uns wirklich einen Platz gibt, wo wir in seinem Werk wirklich so wirken dürfen und anderen Menschen ja zeigen können, wie schön es ist, mit Gott zu leben. Mhm. Und das hat er getan.
Mhm. Er hat eure Bitte erhört, ja, und ihr seid jetzt gerade dabei, ein kleines Bibel- und Gesundheitszentrum in Tschechien aufzubauen.
Genau.
Darüber Seed werden wir Truth. Vielleicht ein anderes Mal was hören. Seed of Truth, ja, heißt es. Meinst, fühlst du jetzt, dass du zu Hause angekommen bist? Ja. Hat Gott dir diesen Frieden, diese Zuversicht und diesen Halt in deinem Leben gegeben?
Ja. Ja. Ja, das, also ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin angekommen. Hm. Ich weiß, für was ich das alles durchmachen musste, um wirklich auch heute erkennen zu können, wie gnädig Gott ist. Mhm. Ist egal, wie oft man fällt, Gott wirklich ein liebender Gott ist, der seine Hand nicht loslässt.
Amen. Das ist so schön zu hören, Bea. Und wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust, welches Fazit kannst du ziehen?
Dass es sich lohnt, Gottes Hand festzuhalten und in seinem Dienst zu stehen. Mhm. Für ihn wirklich das Werkzeug zu sein, für ihn das Kind zu sein und die Veränderung in dir so wahrzunehmen, wenn du wirklich tagtäglich dein Leben Gott übergibst. Mhm. Wie sinnvoll das Leben sein darf.
Wir, durch seine Kraft schaffen wir alles, ne? Ja, liebe Bea, was für ein Zeugnis. So ein schwerer Start ins Leben, missachtete Gefühle, begleitet von Schicksalsschlägen, aber Gott hatte immer ein Auge auf dich. Er half dir, körperlichen und seelischen Missbrauch zu verarbeiten. Und er befreite dich nicht nur von Süchten, sondern auch von dämonischen Mächten. Trotz aller Niederlagen und Misserfolge hat er dir immer wieder die Hand gereicht. Und das tut er auch für uns, ja, dich aus dem Dreck gezogen. Jesus sagt, ich bin das Opfer für deine Sünden. Ich tilge nicht nur deine Schuld, sondern die Schuld der ganzen Welt. Ist das nicht schön? Diese Vergebung durftest du erfahren, die dürfen wir alle erfahren und du bist endlich angekommen. Liebe Zuschauer, wollt ihr nicht euer Leben auch ganz Gott anvertrauen? Klammert euch mit aller Macht an seinen Verheißungen. Es lohnt sich. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschalten, Gottes reichen Segen und bis zum nächsten Mal bei Menschen im Fokus, wo wir besondere Geschichten von besonderen Menschen erzählen.